Ja, das Wort Ehrfurcht ist uns nicht so geläufig. Wir setzen es gerne auch mit Respekt. Aber irgendwie ist mir das Wort Ehrfurcht heute besonders in meinem Sinn und geht mir irgendwie nach. Und heute ging es mir so, dass wir morgens noch am Frühstückstisch saßen und es stach mir eine alte Bibel ins Auge, die bei uns im Wohnzimmer liegt und inzwischen fast eher so etwas wie einen symbolischen Charakter hat, als dass ich sie viel lesen würde. Das ist eine alte, dicke, schwere Bibel. Und heute ist es ja vielmehr so, dass man dann mit Notebook, iPhone und Co. unterwegs ist und hat da alle Möglichkeiten, kann die Übersetzung sich anschauen und kann hin und her springen, kann sich das gleich rauskopieren und gleich in Copy-Paste in die Predigt einsortieren und all diese Dinge. Und deshalb ist diese Bibel gar nicht so im Gebrauch bei mir. Zudem ist es auch noch eine Luther-Bibel und ich möchte schon auch deutlich differenzierter als nur auf die Luther-Übersetzung mich konzentrieren, sondern differenzierter auch mit der Heiligen Schrift umgehen und um Erkenntnis ringen und da schon ein bisschen breiter gucken. Deshalb ist es wirklich praktisch, wenn man mit eben halt so einem iPhone unterwegs sein kann und einfach schnell hin und her springen kann oder auch im Internet gucken kann. Und doch, ich schaute nun diese alte, bewährte, schöne Bibel mit dem goldenen Kreuz da drauf und mit dem Leder, mit der Lederprägung, schaute mich an. Und ich spürte irgendetwas Tiefes, irgendetwas Besonderes nahm mich ein und es war klar, dass ich in dieser Bibel heute lesen muss. Und so habe ich mich hingesetzt und habe die Bibel genommen und habe im Matthäus Evangelium gelesen und habe dort von der Kreuzigung gelesen. Und die Impulse dazu möchte ich gerne mit euch teilen und so ist es heute so, dass ich dann vornehmlich aus der Lutherbibel vortragen werde und ihr dann auch das Lutherdeutsch mal aushalten müsst. Kreuzigung klingt für uns ja fast normal. Also Karfreitag und Kreuzigung Jesu und das Kreuz zu sehen und das Kreuz auch als Symbol, auch als etwas Positives zu betrachten, hat ja für uns schon fast eine Normalität eingenommen. Und ich finde, wenn man so durch die Gegend schaut, und ich weiß nicht, ich will das gar nicht ins Negative ziehen, aber trotzdem, es nimmt mich schon immer ein, wenn ich dann sehe, weit vor Ostern, also mal abgesehen von den Geschäften, die ja schon gleich nach Weihnachten anfangen, Osterhasen zu verkaufen, aber wenn ich dann so durch die Gegend gehe und dann sehe ich überall schon die Ostereier hängen, schon lange vor Ostern und dann geht man durchs Business und dann wünscht man sich frohe Ostern. Ich denke immer, oh ja, stimmt ja, frohe Ostern, ist ja auch okay, aber da war doch noch was davor oder irgendwas war doch da noch. Und es gelingt mir zum Beispiel schon, sagen wir mal, im normalen Geschäftsleben oder sonst wo zu sagen, frohe Ostern. Aber wenn ich so in unseren Kreisen Grüße ausrichte, auch jetzt bei den E-Mails, die man noch so vor Ostern verteilt, ich kann das nicht, ich kann da nicht einfach nur frohe Ostern wünschen, sondern ich spreche immer von, das ist ja einen kraftvollen Karfreitag oder irgendwie dieses davor geschaltet, das muss ich erwähnen, das kann ich gar nicht anders. Und doch ist es so, dass wir empören uns vielleicht noch ein bisschen über die Folter in der Ukraine und die Ungerechtigkeit in der Welt, aber jetzt ist Ostern. Jetzt wollen wir uns freuen, jetzt haben wir Feiertage, das Wetter ist gut angekündigt, ein paar Spaziergänge liegen vor uns, freie Zeit, freie Stunden, die ich auch genießen möchte. Osterspaziergang, einfach schön. Ich möchte keinen von euch verleiden, diese Tage und Ostern zu genießen. Niemand von uns muss jetzt ja in Sack und Asche gehen. Nein, es ist gut, wenn wir uns lebensbejahend auch freuen können. Dennoch, heute Abend denken wir an die Kreuzigung. Die Kreuzigung Jesu. Und dazu gehört auch Betroffenheit. Dazu gehört auch Erinnern an die Grausamkeit und die Verinnerlichung an das Geschehen. Und als wir gesungen haben, dass wir ans Kreuz kommen, habe ich meine Augen geschlossen und habe so gedacht, ja, ich komme jetzt mal wirklich ganz an das Kreuz. So, ich stehe da mit denen, die da gestanden haben, wie wir es nachlesen können. Und wenn ich mich da hineinversetze, dann kann ich schon fast nicht mehr ertragen. Weil ich wüsste gar nicht, wie würde ich denn wohl damit umgehen? Könnte ich das überhaupt aushalten? Könnte ich da überhaupt sein? Und wenn ich da wäre, wie reagieren oder überreagieren würde ich wohl? Also heute ist nicht der Tag, wo es darauf ankommt, fröhlich zu sein. Heute ist der Tag, wo wir gerne ermutigt, aber durchaus auch betroffen nach Hause gehen können. Denn alles hat seine Zeit. Und auch gerade in der Hastigkeit unserer schnelllebigen Gesellschaft ist es einfach gut, einfach auch mal innezuhalten. Innezuhalten in dem Moment, am Kreuz zu sein. Und gleichwohl bleiben wir guten Mutes. Wenn wir heute davon hören, dass unschuldige Menschen gefangen genommen werden, gefoltert werden und auf bestialische Weise getötet werden, dann krempelt sich bei uns der Magen um. Tut es das auch noch, wenn wir von der Kreuzigung unseres Herrn und Königs Jesus Christus hören? Oder ist es so, dass wir ja das Happy End der Auferstehung und Ostern und der Himmelfahrt kennen und dass es uns daher gar nicht mehr so berührt? Die Kreuzigung Jesu war jedoch ein Ausdruck von Völkermord. Sie war ein Ausdruck von Genozid. Denn sie diente der Absicht, eine religiöse Gruppe zu zerstören, um die eigene Macht zu erhalten und die eigenen religiösen Ideologien aufrechtzuerhalten. Was musste Jesus alles aushalten in der Geschichte, die wir lesen können? Ich werde hier einige Verse aus dem Evangelium Matthäus lesen, kann aber aus Zeitgründen schon nicht das ganze Kapitel lesen. Aber wir wissen ja vieles. Da war dieses Gebet im Garten Gethsemane, ein inneres Ringen mit dem Vater und dann schlafen seine besten Freunde ein. Und er hatte doch gerade zu ihnen gesagt, dass sie wachen sollen. Statt zu wachen, schlafen sie ein. Nicht gerade ein Zeichen von Solidarität oder engem Schulterschluss zu Jesus, zu ihrem Rabbi, oder? Dann wird da dieser Verrat von Judas offensichtlich. Einem seiner engsten Jünger, sein engster Kreis. Dieser sieht zwar später das Unrecht ein, gibt das erhaltene Blutgeld zurück und nimmt sich dann das Leben. Was für eine Tragödie. Aber es rettet Jesus auch nicht aus diesem Prozess, in dem er da gerade ist. Wie spektakulär muss das gewesen sein in der Ruhe dieses Garten Gethsemane, wo Jesus betet und seine Freunde einschlafen und er mit ihnen redet und plötzlich ist diese Ruhe dahin und es bricht eine Schar von Soldaten mit Schwertern und Stäben und Stangen ein und stellt Jesus. Man muss sich das einfach mal vorstellen, was für Kontraste da, was für ein Spektakel das gewesen sein muss. Wie bedrohlich, wie schrecklich das gewesen sein muss. Verhaftung und dann demütigende Gefangennahme, gebunden und abgeführt in Ketten. Die Haftbegründung basierend auf falschen Zeugenaussagen und Irreführung mit Rechts- und Wortverdrehung. Und dann, die Jünger verlassen ihn alle und fliehen. Er bleibt alleine zurück. Wir haben das eben gerade im letzten Lied gesungen, verlassen. Dann noch die Verleugnung der Zugehörigkeit, dann leider auch durch so einen seiner noch engsten nach wie vor Freunde und eben halt Petrus, seinem Jünger. Ihr kennt die Geschichte, als der Hahn dreimal krähte. Danach dieser Schauprozess, eine Farce, Ungerechtigkeit, Korruption, Feigheit, Misshandlung schon im Vorprozess. Dann der Prozess im Rat selbst. Jesus wird verurteilt, denn die Anwesenden aus dem Volk schrien das, was ihre Anführer hören wollten. Kreuzigt ihn. Aber halt, da ist ein kleiner Einschub, da ist noch was dazwischen. Pilatus. Pilatus war Landpfleger und damit zur Zeit der oberste Richter dort. Er beugte das Recht dem Geschrei des anwesenden Volkes und den Interessen der hohen Priester und Ältesten. Er wäscht seine Hände in Unschuld und nimmt sich quasi das Recht wegzuschauen und sich selbst reinzuwaschen. Ich lese einmal die Stelle in Matthäus 27, Vers 22 bis 25. Pilatus sprach zu ihnen: Was soll ich denn machen mit Jesus, von dem gesagt wird, er sei Christus? Sie sprachen alle: Lasst ihn kreuzigen. Der Landpfleger sagte: Was hat er denn Übles getan? Sie schrien aber noch mehr und sprachen: Lass ihn kreuzigen. Da aber Pilatus sah, dass er es nicht schaffte, sondern dass ein viel größeres Getümmel ward, nahm er Wasser und wusch die Hände vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten, sehet ihr zu. Da antwortete das ganze Volk und sprach: Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Wie sieht das nun bei uns aus? Wie schnell lassen wir uns von dem Geschrei der Mehrheiten mitreißen und schreien oder schweigen vielleicht mit? Wie sieht es bei uns aus? Möchten wir nicht auch gerne wegschauen, wenn Unrecht geschieht? Möchten wir nicht auch unsere Hände gerne in Unschuld waschen? Wie ausgeprägt wird dies? Oder wird darüber aus der Zeit des Nationalsozialismus berichtet? Und wie prominent wird es wieder, wenn wir von den Gräueltaten in der Ukraine und anderen Unruheherden in der Welt hören? Die Anwesenden des Volkes, und ich sage nicht das Volk, die Anwesenden des Volkes waren sogar so fanatisiert, dass sie bereit waren, die Konsequenzen für sich und ihre Kinder in Kauf zu nehmen. Für sich und für ihre Kinder. Das hat eine Bedeutung. Unfassbar. Und so nimmt die Tragödie für Jesus seinen weiteren Verlauf. Sie verkleiden Jesus, flechten ihm eine Dornenkrone, verspotten und demütigen ihn aufs Äußerste. Sie schlagen Jesus und bringen ihn zu dieser Hinrichtungsstätte. Kreuzigungen und grausame Todesarten, die bewusst zur Schau gestellt wurden, um das Volk abzuschrecken, waren nichts Unübliches in der Zeit. Auch Jesus wusste, was da auf ihn zukam. Sie versuchten ihm Essig mit bitterer Galle gemischt zu geben. Und dann kreuzigen sie ihn. Ihn, den Jesus Christus, den Sohn Gottes. Und an dem Kreuz steht der Grund für seine Hinrichtung. Der Grund für seine Hinrichtung steht an dem Kreuz. Keine Wertschätzung darin gemeint, sondern der Grund für seine Hinrichtung wurde dort aufgeschrieben. Dies ist Jesus, der Judenkönig. Gottes Sohn gekreuzigt, Füße und Hände mit Nägeln durchtrieben ans Kreuz geheftet. Nicht nur getötet, nein, wieder gefoltert und gedemütigt. Denn er ist bei vollem Bewusstsein, redet mit den Zweien, die mit ihm gekreuzigt werden, und gibt dem einen, der ihn als Gottes Sohn und Messias erkennt und sich dazu stellt, noch in diesen letzten Stunden seines Lebens die größte Hoffnung, die wir uns nur denken können. Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Dies können wir lesen im Lukas-Evangelium, nicht im Matthäus-Evangelium, aus dem ich sonst heute lese, aber es wird dort eindrucksvoll im Kapitel 23 festgehalten. Ich lese weiter in Matthäus 27, ab Verse 35, einige Verse. Da sie ihn aber gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider und warfen das Los darum, auf das erfüllet würde, was gesagt ist durch den Propheten. Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand haben sie das Los geworfen. Und sie saßen all da und hüteten sein. Und oben zu seinen Häupten setzten sie die Ursache seines Todes und war geschrieben: Dies ist Jesus, der Judenkönig. Und da waren zwei Mörder mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Der du den Tempel Gottes zerbrichst und baust ihn in 3 Tagen, hilf dir selbst. bist du Gottes Sohn, so steig herab vom Kreuz. Desgleichen auch die hohen Priester spotteten seinen samt den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen: Andern hat er geholfen und kann sich selbst nicht helfen. Ist er der König Israels, so steige er nun vom Kreuz. So wollen wir ihm glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun. Hat er Lust zu ihm, denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Und von der sechsten Stunde an ward eine Finsternis über das ganze Land bis zu der neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut und sprach: Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Etliche aber, die da standen, da sie das hörten, sprachen sie: Der ruft den Elia. Und alsbald lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn in ein Rohr und tränkte ihn. Die anderen aber sprachen: Halt, lass sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermal laut und verschied. Und siehe da, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Die Gräber taten sich auf und standen auf, viele Leiber der Heiligen, die da schliefen, und gingen aus von den Gräbern nach seiner Auferstehung, kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Aber der Hauptmann und die bei ihm waren und bewahrten Jesu, da sie sahen das Erdbeben, das war da, was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen: Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Jesus, wir haben auch davon gesungen, Jesus, ganz Gott, jedoch hier ganz Mensch geworden. Er leidet die größten Demütigungen und Schmerzen, die wir uns vorstellen können. Menschen davor und danach. Und es ist kaum zu glauben, auch Menschen noch heute mussten und müssen solche Gräueltaten auch noch aushalten. Eins aber wird deutlich: Gott hat sich nicht geschont, sondern ist Mensch geworden und hat das für uns Unerträgliche, das Unvorstellbare selber er und durchlebt. Es gibt nichts, was er dir, wo immer auch du auch gerade mit deinem Leben stehst und mit deiner Stimmung und mit deiner Erkrankung oder mit deinen Themen des Lebens stehen magst. Es gibt nichts aus seiner eigenen Erfahrung, das er nicht selber auch erlebt hat. Das ist das Opfer, das Jesus für uns ist. Das ist der Opfertod, für den er gestorben ist. Hier liegt der Kernpunkt unseres Gottesverständnisses. Gott ist Mensch geworden. Einen deutlicheren Beweis für seine Liebe zu dir könnte er nicht erbringen. Gott muss an deiner Nähe interessiert sein, dich als Mensch zu spüren, um mit dir in Beziehung zu sein, wenn er so viel hingegeben hat, um als Mensch diese Erfahrung vor unseren Augen, wenn man so will, vor den Augen der Menschheit getan zu haben. Es liegt ihm etwas an dir. Und daran, dass du, ja, dass es eine Zuwendung gibt, die du dir aber nicht verdienen musst, sondern die aus der Beziehung zwischen ihm und dir und seiner Liebe entsteht. Wenn man Wikipedia bemüht, dann steht dort, dass die Christen Jesus Christus als einzigen menschgewordenen Sohn Gottes sehen, der schon vor der Erschaffung der Welt war und den Gott von Ewigkeit her zur Erlösung aller Menschen gesandt hat und der selbst Gott ist. Aber schauen wir noch einmal weiter. Spektakulär und zeichenhaft sind doch auch die Ereignisse, die sich um seinen Tod herum ergeben. Finsternis, Erdbeben. Und das Schlimmste, der Vorhang im Tempel riss von oben nach unten. Warum das Schlimmste? Klingt nicht so spektakulär wie ein Erdbeben und eine Finsternis. Aber für das, was dort geschah und was das bedeutete für die Juden und für die Schriftgelehrten, für die Ältesten, für die hohen Priester vor allem, das war das Schlimmste, denke ich. Es ging darum, dass der Zugang zu dem innersten Heiligtum, also das, was die Bibel das innerste Heiligtum nennt. Da durfte nur ein auserwählter Hohepriester, und zwar gereinigt und vorbereitet auf diesen Weg, durfte dort hinein und sonst niemand. Dieses innere Heiligtum lag nun plötzlich frei. Ein Zeichen für uns, der Vorhang ist zerrissen. Und wir haben einen direkten Zugang zu Gott und seiner Herrlichkeit und seiner Heiligkeit. Wir brauchen nicht mehr Zuschauer auf den Vorhöfen des Tempels sein, sondern wir haben direkten Zugang zu ihm. Wir können mit Jesus Christus und der Verkündigung, die er uns gegeben hat, können wir Kinder Gottes sein, zu seiner Familie gehören und haben direkten Zugang, sind Teil des Reiches Gottes, weil Christus in uns leben will. Weil sein Geist, das, was er uns vermacht hat, das er uns an Vollmacht gegeben hat, weil das in uns lebt. Mir ist aber auch noch etwas aufgefallen an dieser Bibelstelle. Ich habe in allen Übersetzungen nachgeguckt, ob es wirklich in allen Übersetzungen gleich verstanden und gleich mitgetragen wird. Aber es ist überall sinngleich formuliert. Als Jesus gestorben war, sagten die Leute und der Hauptmann, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Oder in anderen Übersetzungen steht, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Klingt erstmal, wenn man überlegt, dass es der Hauptmann war, der ja daran beteiligt war und mitverantwortlich war für die Kreuzigung, klingt ja fast so, als wenn er einsichtig war. Aber stimmt das wahr dort? Da steht, er war Gottes Sohn. Nicht, er ist Gottes Sohn. Sie alle hatten ihn aufgegeben. Für sie war es vorbei. Er war gestorben und damit Vergangenheit. So schnell geht das. Nun, und hier liegt, wie ich finde, ein großer Unterschied für uns. Und damit möchte ich ein bisschen die Kurve kriegen, damit wir nicht alle jetzt mit depressiver Stimmung nach Hause gehen. Denn Jesus war nicht, er ist. Denn wir wissen, dass er lebt. Und es ist auch nicht etwas, was wir nun tabuisieren müssen, auch wenn wir heute mit aller Ehrfurcht die Kreuzigung, an seine Kreuzigung denken und das würdigen wollen. Warum wissen wir dies? Weil wir an die Auferstehung glauben und die Fortsetzung der Geschichte kennen. Nämlich das, was uns die Bibel dazu sagt und die Hoffnung, die sich damit für uns verbindet. Für die Menschen damals war in dem Moment alles vorbei. Und wir wissen ja auch, diese Stelle, wo die Jünger auf dem Weg nach Jericho sind, wie sie auch im Grunde genommen in ihrer ganzen Verzweiflung und ihrem ganzen Frust und in ihrer ganzen Depression weggehen von Jerusalem und es eigentlich nicht mehr ertragen. Emmaus, Entschuldigung, ich habe mich versprochen, nach Emmaus gegangen sind. Danke. Wir wissen das, es war vorbei für sie. Und selbst die Erkenntnis des Hauptmanns half ihm nicht mehr, denn es war ja vorbei, zu spät. Es ist nichts darüber geschrieben, ob er irgendwann das, was ja, wo er jetzt ja nun eines Besseren belehrt war und später vielleicht auch von der Auferstehung Jesu gehört hat, ob das jetzt noch dazu geführt hat, dass er sich wirklich zu Jesus bekannt hat, darüber wissen wir nichts, aber vielleicht gab es das ja. Aber Tatsache ist, in dem Moment war es vorbei. Wir aber wissen, dass Jesus auferstanden ist und dass er lebt. Dass Jesus, wenn wir uns zu ihm bekennen, in unserem Leben gegenwärtig erlebbar und heilsam ist. Insofern darf sich bei uns heute in dem Respekt der Würdigung und der Betroffenheit über das Leiden Jesu, die er so grausam erfahren musste, eine Hoffnung und eine Perspektive einmischen, die uns nach vorne treibt, die uns nach vorne treiben kann und zuversichtlich machen kann. Sie muss uns nicht nach unten ziehen, wie die Menschen damals, die hilflos, erschüttert und verzweifelt einfach nur mit dem Geschehen blank dastanden. Ich wünsche euch daher, dass ihr diese Betroffenheit, dass ihr sie mitnehmt, aber eben auch die Zuversicht und die Hoffnung, die sich vor uns mit der Auferstehung und mit Ostern ankündigt. Jesus ist leidvoll gekreuzigt und einen Opfertod gestorben. Aber wir wissen, dass er lebt. Jesus wusste, was auf ihn zukommt. Er wusste auch, was ihn mit seinen Jüngern erwartet und sagt ihnen zu lesen im Johannesevangelium: Ihr sollt nämlich wissen, die Zeit wird kommen. Ja, sie ist schon da, in der man euch auseinandertreibt. Ihr werdet euch alle in Sicherheit bringen und mich allein lassen. Aber auch dann werde ich nicht allein sein, denn der Vater ist bei mir. Dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. In der Welt werdet ihr bedrängt, aber lasst euch nicht entmutigen. Ich habe die Welt besiegt. Diesen einzigen Sohn hat Gott hingegeben, damit er dadurch seine Liebe der Welt zeigt. Und damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und eben nicht verloren geht. Mit dieser Liebe hat Gott durch Jesus Christus die Welt besiegt. Und in diesem Gedanken, dass nicht Krieg sonst und auch sonst nicht irgendetwas jemanden von uns oder die Welt besiegen kann, sondern es vielmehr die Liebe ist, nämlich Gott selbst, der die Liebe ist. Die Liebe kann die Welt besiegen. Jesus Christus hat die Welt besiegt. Und wenn dieser Jesus Christus in dir und in mir ist, dann besiegt er auch die Welt in uns. Dann hat die Welt keine Macht über uns. Was immer auch trotz und in aller Erschütterung in dieser Zeit geschehen mag. Denn der Friede Gottes ist dann mit uns. Das hat uns Gott zugesagt. Und so wünsche ich euch einen betroffenen und gleichzeitig hoffnungsvollen, perspektivischen, vielleicht heiligen, besonderen Karfreitagabend. Amen.